Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Ganz besonders begrüßen wir auch heute verschiedene Gästegruppen. Also da ist einmal Besuch aus Harthausen, dann ist Besuch aus Schlierbach da und noch Besuch aus Norddeutschland bei einer Schwester und bestimmt noch mehr, die ich jetzt hier aber nicht weiß. Herzlich willkommen mit uns Gottesdienst eigentlich im eigentlichen Sinne zu feiern, nämlich dass Gott uns dient durch sein Wort in dieser Bibelstunde. Wir singen zuerst ein Loblied, die Nummer 44, das ist der Psalm 103, Nummer 44. Der Wochenspruch für diese kommende Woche lautet: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Doch wunderbar, dass wir wissen, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen und uns auch bei sich zu halten. Es ist ja nicht nur, dass er immer suchen muss, sondern uns auch festhalten muss. Aber er ist gekommen und hat das Erlösungswerk vollbracht. Und dafür möchten wir Ihnen jetzt auch noch am Anfang danken, ihn anbeten mit einem Lied, das Sie hier vorne an der Leinwand sehen werden. Wunderbar, großer Erlöser.
Ja, auch von meiner Seite her ein herzliches Grüß Gott. Gott grüßt Sie. Ja, ich möchte dann noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind hier in deinem Namen zusammengekommen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir loben dich, dass du uns dein Wort geschenkt hast. O Herr, lass uns dein gutes Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Früher, als ich noch in meinem Elternhaus wohnte, habe ich viel im Garten gearbeitet. Es hat mir alles riesigen Spaß gemacht. Nur die Rosenbeete, die Stachelbeersträucher und die lange, dichte Brombeerhecke waren nicht gerade mein Hobby. Diese blöden Stacheln, überall konnte man hängen bleiben, sich stechen, Blutstropfen abwischen. Und wenn ich mal ein Päuschen einlegte, gingen meine Gedanken unwillkürlich zurück an den Anfang der Schöpfung. Ich sah Adam und Eva im Paradies. Rosen ohne Dornen, Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Berberitze, Schlehen, alles ohne Stacheln. Ach, die im Paradiesgarten hatten es doch gut. Die Arbeit ging so leicht, so ermüdungsfrei von der Hand und sie machte einfach nur Freude. Überhaupt war das Paradies, der Garten Eden, ein Land puren Glücks. Es gab keinen Streit, kein böses Wort, keine Intrigen, keinen Krieg, keine Krankheit, keine Umweltkatastrophen und Unfälle, keinen Missbrauch und keinen Tod. Alles war perfekt. Adam und Eva verstehen und lieben und helfen sich. Kann man das mal ausmachen? Ich fange sonst an zu triefen. Aber vielen Dank, dass Sie gedacht haben, ich brauche das zum Lesen, ja, stimmt auch. Aber ja, Sie werden merken, ob ich zum Ende komme. Also, Sie verstehen sich und lieben einander. Und das Schönste war, Sie pflegten eine herzliche Freundschaft mit Gott, ihrem Schöpfer. Die Qualität dieser unglaublichen Geborgenheit, Freude und Zufriedenheit hatte ihren Grund in der Liebe. Gott liebte den Menschen und der Mensch liebte Gott mit der Kraft seines ganzen Herzens. Adam und Eva störte es nicht, dass ihr Schöpfer ihnen ein Gebot gab. Warum auch? Wenn man einander herzlich liebt und tief vertraut. Da heißt es in 1. Mose 2, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, ganz nach Belieben. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du des Todes gewiss sein und sterben. Warum dieses Gebot? Hinter jedem Gebot, das Gott gibt, steht eine gute Absicht, den, den man liebt, vor dem Unheil und dem Bösen zu beschützen. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrem Garten oder vor Ihrer Haustür befindet sich ein Inland-Taipan. Der Inland-Taipan ist die giftigste Schlange der Welt, etwa 50 Mal giftiger als die indische Kobra. Das bei einem einzigen Biss verabreichte Gift reicht theoretisch aus, um 230 erwachsene Menschen oder 250.000 Mäuse zu töten. Vor Ihrer Tür, in Ihrem Garten. Sie würden doch alles tun, dass niemand mit dieser hochgradig gefährlichen Schlange in Berührung kommt. Lasst das, Kinder, geht ja nicht raus. Man ruft den Nachbarn an und die Freunde und sagt, kommt ja nicht. Haltet euch fern. Ein Gebot. Aus Liebe, aus Fürsorge. Darum gibt Gott seinen geliebten Menschen ein Gebot. Gott weiß, wie hochgradig giftig, ja tödlich das Böse ist. Und er kennt den Initiator allen Unheils, Satan, den Widersacher, den raffinierten und religiös getarnten Verführer, den Vater der Lüge und brutalen Menschenmörder. Das wissen Adam und Eva nicht. Aber sie wissen, dass Gott sie liebt. Und das genügt vollkommen. Oh nein, höre ich die Schlange sagen. Das genügt gar nicht. Gott will euch etwas vorenthalten. Er gönnt euch nicht die Früchte jenes Baumes und ihr werdet auch nicht sterben, sondern werden wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dann geht alles ganz schnell. Vor dem Griff nach der Frucht ist die Entscheidung im Herzen getroffen. Der Stachel der Sünde sitzt. Dann zieht Gott Adam und Eva zur Rechenschaft. Sein Urteil steht fest. Ihr werdet die schweren Folgen eures Misstrauens und Ungehorsams tragen müssen. Für Eva bedeutete das Schmerzen und Mühsal bei der Schwangerschaft. Und für Adam hieß es, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder werden. Seit diesem Urteil sind Dornen, Disteln und Stacheln ein Zeichen für Sünde, Not und Tod. Und das soll mein erster Leitgedanke sein, Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen für Not, Sünde und Tod. Adam und Eva leben jetzt fern von Eden. Sie bekommen zwei Söhne, Kain und Abel, viel Grund zur Freude. Aber im Lauf der Zeit entsteht ein großes Problem. Im Herzen Kains breitet sich das Misstrauen aus, weil sein Opfer nicht angenommen wird. Er ist todneidisch auf seinen Bruder Abel. Der Stachel der Eifersucht sitzt tief in seinen Gedanken und Gefühlen. Die Disteln wachsenden Zorns haben die Bruderliebe überwuchert. Und eines Tages tötet er Abel. obwohl Gott Kain gewarnt hatte, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Kain jedoch schlägt Gottes Wort in den Wind. Jahrhunderte nach diesem Mord gab es so viele Kains, dass man sie gar nicht mehr zählen konnte. Die gesamte Völkerwelt rückte weit, weit ab von Gott. Und Gott sah, lesen wir in 1. Mose 6, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Da beklagte Jahwe es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss: Ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Der angesagte Untergang der Welt ereignete sich nicht von jetzt auf gleich. Da war nämlich ein Mann, der mit Gott lebte, der Noah. Er vertraute dem Herrn, lebte mit ihm und verkündigte den Menschen unermüdlich, dass Gott sie aus ihren Sünden retten will. Nach Anweisung Gottes baute Noah ein riesiges Rettungsschiff. Aber er und seine Familie ernteten nur Spott und Verachtung. Die Menschen waren verliebt in die Sünde. Sie wollten nicht hören. Sie wollten ihr Leben nicht ändern. Sie schlugen ihr Gewissen tot. Was brauchten sie Rettung? Purer Blödsinn. Und dann kam der Tag, als die Welt in den Todesfluten unterging, außer Noah mit seiner Familie. Jahrhunderte später, als die neue Völkerwelt entstanden war, verhärteten die Menschen wieder ihr Herz gegen Gottes Wort und sie taten grad, was sie wollten. Und noch einmal schenkt Gott einen Neuanfang. Diesmal erwählte er ein Volk, Israel. Dieses Volk war nicht besser, nicht größer und stärker als alle anderen, sondern aus purer Liebe hat Gott diese Wahl getroffen. Und Gott wollte so gern mit diesem Volk ein Zeichen dafür setzen, wie sehr er seine Menschen immer noch liebt, dass er für sie sorgt, ihnen Schutz durch seine Ordnungen und Gebote schenkt. Und Israel sollte für die gesamte Völkerwelt ein Vorbild für die Freundschaft mit Gott sein. Es sollte ein Volk sein, das Gott liebt und ehrt, das nach seinem Willen lebt. Viele aus diesem Volk haben Gottes Gebote ernst genommen und eingehalten. Sie haben auch von seiner Vergebung gelebt. Sie haben ihr Leben nach seinem Willen orientiert. Aber aufs Ganze gesehen wucherten die Disteln und Dornen weiter auf den Äckern und Wiesen und im Herzen und Leben des Volkes. Von den Mosebüchern an, über die Geschichtsbücher und über die Propheten bis weit ins Neue Testament hinein, lesen wir immer wieder von Dornen und Disteln in der Natur, in Ehen, Familien, im Beruf und im Gottesdienst. Ich möchte nur ganz wenige Sätze zitieren. Der weise König Salomo notierte: Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Und wie hat der Prophet Jesaja um das Volk Gottes gerungen, dass sie sich trennen sollen von den Sünden der anderen Völker, dass sie den Götzendienst aufgeben und den allein wahren Gott anbeten sollen? Vergeblich. Darum muss Jesaja verkündigen: Und es wird an jenem Tag geschehen, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Silberschekeln stehen, den Dornen und Disteln gehören. Nur mit Pfeilen und Bogen wird man dorthin kommen, denn zu Dornen und Disteln wird das ganze Land werden. Auch Jesajas Zeitgenosse, der Prophet Hosea, rief im Namen Gottes aus: Siehe, ich, Jahwe, will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht mehr finden kann. Stacheln, Dornen und Disteln ein Zeichen der Not, der Sünde und des Todes. Aber mit einem Mal erklingen Hoffnungstöne. Der Prophet Jeremia verkündigt: Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem: Pflügt euch Neuland, sät nicht unter die Dornen. Wörtlich heißt es: Brecht einen Neubruch für euch. Das heißt im Klartext: Ihr habt zwar mit Gott gebrochen, ihr habt zwar den Bund mit dem Herrn zerbrochen und zertrampelt, aber seine Liebe zu euch lebt. Sie lässt sich von Stacheln, Dornen und Disteln nicht überwuchern und ersticken. Das Gegenteil ist der Fall. Darum ein zweiter Punkt: Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erlösung. Schon ganz am Anfang der Weltgeschichte, als Adam und Eva das herrliche Paradies verlassen mussten, klingt die gute Nachricht durch, als Gott verhüllt von Jesus spricht, der den teuflischen Widersacher für immer besiegen wird, der den Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes retten wird. Die Stacheln, Dornen und Disteln der Sünde und des Todes sollen dann ein Zeichen der Rettung, ein Zeichen der Erlösung von Sünde, Hölle, Tod und Teufel sein. Das geschah, als man Jesus die Dornenkrone aufs Haupt setzt und ihn zu Tode foltert. Mit welchen Dornen haben Sie zu kämpfen? Mit welchen Spitzen haben Sie andere verletzt? In welch stechendem Gestrüpp der Sünde sind Sie gefangen? Oh, Sünde kann auch schön sein, wie Rosen am dornigen Stiel, wie die Silberdisteln, wie die faszinierenden Blüten an Kakteen. Und doch stechen die heimlichen Ängste, Sorgen und Zweifel im Herzen. Und doch bohrt die Einsamkeit. Und doch verwunden allerlei Verfehlungen und Bilder der Vergangenheit die Seele. Und wenn mir die Bibel, Gottes gutes Wort, nichts mehr sagt, weil ich mich dem wirren, Dornengestrüpp des Zeitgeistes angepasst habe, dann gibt es eine einzigartige Lösung. Schau den an, der sich mit deinen Dornen krönen ließ, damit du heil wirst. Schau den an, der dich vom giftigen Stachel der Sünde und des Todes befreit. Er ließ sich an deiner und meiner Stelle wie einen Sünder behandeln, obwohl er vollkommen unschuldig war. Schau den Dorngekrönten an, der für dich die Hölle durchmachte, damit du in den Himmel kommst. Kommt und seht, Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst, seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Danken, dass der Vater im Himmel uns alle unsere Sünden vergibt und uns von der bösen Gewalt der Sünde erlöst. Aber wir sind noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit, und das macht uns zu schaffen. Es gibt sie noch, diese Stacheln, Dornen und Disteln, aber sie bekommen für die Erlösten einen anderen Sinn. Mein dritter Leitgedanke: Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Gnade Gottes. Erinnern wir uns an den größten Evangelisten der Missions- und Kirchengeschichte. Saulus nannte man ihn. Er hat alle Examina mit sehr gut abgeschlossen, war ein angesehener Ratsherr und brillanter Theologe. Aber er war besessen von dem Fanatismus, die Christen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen, sie foltern und töten zu lassen. Aber Jesus schenkt ihm einen ganz neuen Anfang und berief ihn als Botschafter der Liebe und Gnade Gottes. Dieser Mann nahm alle Anstrengungen auf sich, um das Evangelium von der Erlösung in die ganze Welt zu tragen. Zu diesem einzigartigen und schönen Auftrag gehören aber auch Härten, Entbehrungen, Spott, Angriffe und Leiden. Paulus hatte aber noch ein großes persönliches Problem. Er sprach von einem Dorn in seinem Körper. Einen Dorn, der ihm gesundheitlich so zu schaffen machte, dass er sich für seinen Dienstauftrag zu schwach fühlte. Er bat Gott intensiv um Befreiung. Herr, ich kann dir doch viel besser dienen, wenn ich stark und gesund bin, wenn du mir diese schweren teuflischen Angriffe auf mein Leben wegnimmst. Der Herr antwortete auf das Gebet des Apostels, aber anders als er wünscht und erwartet. Später schrieb Paulus Gottes Antwort auf: Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist nicht leicht zu verstehen und schon gar nicht leicht anzunehmen. Wir möchten doch gerne groß und stark sein. Und wir sollen auch stark sein. Aber ebenso, dass Gott mit Dornen beschädigten Leuten in ihrer Schwachheit wirkt, damit seine Stärke sichtbar wird. Das beste Vorbild ist der Gekreuzigte selbst. Die Hinrichtung am Kreuz zeigt nur Schmerzen, nur Schwachheit, sieht nach Niederlage pur aus. Aber genau da hinein legte Gott den größten Sieg, der sich am Auferstehungsmorgen manifestierte. Gottes Kraft in deiner Schwachheit. Dazu will ich immer wieder Ja sagen lernen. Ja, Herr, es ist dein Weg, deine Art, wie du an mir, mit mir und durch mich handeln willst. Darum genügt deine Gnade vollkommen. Sie genügt. Punkt. Gottes Gnade schenkt einen Frieden, der höher ist als alles Verstehen und Nichtverstehen. Sie führt in die Anbetung unseres Herrn, stimmt in uns das Loblied auf seine herzliche und ewige Liebe zu uns an. Wir gehen durch Tränentäler, durch Zeiten der Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Schmerzen und Krankheit. Wir werden immer wieder schuldig, aber wir leben durch seine Gnade und mit seiner Gnade. So haben Stacheln, Dornen und Disteln in unserem Leben mit Jesus Christus den tiefen Sinn, dass sie ein Zeichen der Gnade Gottes sind. Diese Gnade weckt und stärkt unser Verlangen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir seine Art annehmen und sie leben. Paulus hat es einmal so ausgedrückt: Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Mein vierter Punkt: Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erneuerung. Aber vorher singen wir noch ein Lied. Und zwar aus unserem grünen Liederbuch 422, Strophe 1 und 2. Herr, halt mich nah bei dir. Also der vierte Leitgedanke: Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erneuerung. Ich denke da an Herrn M., einen gläubigen, erfolgreichen Mann. Er hatte eine steile Karriere hingelegt und es zum zweiten Mann im Staat gebracht. Er war bekannt für seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sein außerordentliches Redetalent. Was er sagte, hatte Hand und Fuß, kein Geschwafel, keine falschen Versprechungen. Man konnte sich auf ihn verlassen und man war nicht verlassen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere jedoch zerstörte er sein ganzes Leben. Er wurde zum Mörder und setzte sich ins Ausland ab. Da war er gerade mal 40 Jahre alt. Er fand Unterschlupf in der tiefen Wüste des Sinai in einer Familie, die sich von der Kleinviehzucht ernährte. Und unser Herr M. wurde ein Hirte. Etwas Krasseres kann ich mir kaum vorstellen. Vorher das reinste Luxusleben, ein starkes Gehalt, garantierte Sicherheit, einen tollen Job, erfolgreich, beliebt und jetzt völlig daneben. Auf unterstem Niveau für einen Staatsmann. Im Kulturschock. Tag ein, Tag aus in der Wüste leben, mit ihren abertausend Steinen, Dornen und Disteln, bei blökenden Schafen und meckernden Ziegen. Nein, danke. Sie wissen längst, dass ich von Mose rede. Wenn wir den biblischen Bericht lesen, stellen wir fest, dass der Erzählfaden kurz nach seiner Ankunft in der Familie Jethros abbricht und erst wieder angefangen wird, nachdem Mose 80 Jahre alt geworden war. Da hören wir wieder was von ihm. Was sich in den anderen 40 Jahren im Leben Moses vor allem in seinem Herzen und in seiner Beziehung zu Gott abgespielt haben mag, können wir nur vermuten. Hat Gott ihn abgeschrieben? Warum dieses Schweigen? Warum kein Wort darüber, welche Konflikte Mose durchgemacht haben mag? Warum nicht einmal ein Bericht über seine Hochzeit und die Geburt seiner beiden Söhne? Ist das alles nichts? Disteln und Dornen haben doch auch schöne Blüten. Hat Mose das Handtuch geworfen? Das kann sein. Aber eins steht fest: Gott hat nicht das Handtuch geworfen. Gott verachtet den Mörder nicht, sondern hat noch etwas Großes mit Mose vor. Gott will sein Leben, seinen Glauben, seine Haltung und Gesinnung, seine Einstellung zu Gott selbst erneuern. Gott gibt niemanden auf, auch wenn man über einen längeren Zeitraum von ihm vergessen zu sein scheint. Und der Herr hat seine eigene Art, Menschen zu begegnen. Im Fall Mose geschah es so: Gott offenbart sich ihm in einem brennenden Dornbusch. Nun, ein brennender Dornbusch in der Wüste war gar nichts so Besonderes. Das geschah immer mal wieder. Aber dieser hier, den Mose sieht, brannte weiter und weiter und weiter und verbrannte nicht. Mose sagte sich: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wenn unser Leben mit seinen Hochs und Tiefs, mit den abertausend unbewussten und bewussten Sünden, mit all den Schmerzen, Ängsten und Zweifeln, wie ein trockener, stacheliger Dornbusch ist, kommt Gott gerade dort hinein. Das Feuer der Heiligkeit Gottes flammt nicht auf, um Versager zu zerstören, sondern um sie für seinen Dienst zu reinigen und zu heiligen, gebrauchsfertig und gebrauchstüchtig für Gott zu machen. Mose, zieh deine Schuhe aus. Lege dein altes, abgetretenes Leben ab. Du stehst in meiner Gegenwart auf heiligem Land. Und wer ist dieser Gott, der Versager in seinen Dienst holt und ihnen sein Vertrauen schenkt und ihnen neue Verantwortung übergibt? Gott offenbart sich Mose mit einem Namen, der ein ganz besonderer Name ist. Es ist kein Name wie Miriam, Aaron, sondern ein ganz besonderer Name. Ein Name, der sein Wesen ausdrückt, wie Gott ist. Es ist Jahwe, der heilige Gott, der die Liebe in Person ist, und seine Liebe tritt in Aktion. Ich bin, der ich bin. Ich bin für euch. Ich bin für euch da. Ich stehe euch bei. Ich versorge euch. Ich stärke euren Glauben. Ich tröste euch in Krankheit und Schmerz. Ich bewahre euch. Ich gebe euch Kraft, damit ihr dem Zeitgeist der Welt widerstehen könnt. Und ich gehe auch mit durchs dunkle Todestal. Das alles und noch viel mehr will er für euch, für dich persönlich tun. Ich bin Jahwe, der dir alles sein will. Aber was habe ich heute davon? Wie kommt der Ich Bin in mein Leben heute? Dazu brauchen wir die einmalige Offenbarung des heiligen Ich Bin in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist so sehr für uns, dass sein Sohn ein Mensch wurde, einer, der die Stacheln, Dornen und Disteln unseres Lebens kennenlernte und tiefst durchlitt. Darum kann uns auch niemand so gut verstehen und so gut helfen wie der Mensch gewordene Jesus. Aber er hängte zugleich sein Gottsein nicht an den Nagel, denn allein Gott kann uns retten. Allein der Sohn Gottes schenkt uns ewiges Leben, öffnet den Himmel für uns. Sagt er doch von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und an anderer Stelle sagt Jesus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Mitten unter Dornen und Disteln Weide finden, satt werden, behütet sein, am frischen Wasser seines Wortes zur Ruhe finden und Orientierung bekommen. Da klingt in meinem Herzen sofort auch dieses große Jesuswort auf: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Da wären wir wieder bei der Dornenkrone. So sehr liebt uns der dornengekrönte Jesus, dass er die Sünde auf sich nahm, dass er für uns an unserer Stelle das Todesurteil, das über jeden Sünder verhängt ist, auf sich nahm und unseren Tod starb. Gott hat diese Tatsache für ewig gültig, ja rechtskräftig erklärt, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Christus hat das Dornendickicht der Sünde und des Todes überwunden. Paulus fasste das so zusammen: Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden, damit wir ein neues Leben bekommen und in diesem neuen Leben auch leben. Wer auch immer den gekreuzigten Jesus und den auferstandenen Jesus in sein Lebenshaus einlädt, wird erfahren, dass Christus eintritt und sein ganzes Leben erfüllt. Die Stacheln, Dornen und Disteln sind nicht einfach weg. Wir haben mit ihnen zu kämpfen, verletzen immer wieder. Aber sie haben jetzt eine neue Funktion. Wenn Christus in unserem Leben zu Hause ist, ist er ja bei mir, mit mir, in den Kämpfen des Lebens. So wie das Feuer Gottes damals im Dornbusch brannte, so will unser großer Ich Bin auch in unserem dornigen Leben brennen. Darum lasst uns nicht entmutigen, schreibt Paulus an die Korinther, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erneuerung. Ich bin nicht dazu verurteilt, ewig der alte Tropf zu bleiben, sondern ich nehme die Dornen als Gelegenheit, damit zu rechnen, dass Jesus in meinem Leben wohnt, dass er mich ermutigt, dass er mir seine Kraft schenkt, das Böse zu überwinden und so zu leben, wie er es haben will. Was machen die Dornen, Disteln und Stacheln unseres Lebens schon aus, wenn der Ich Bin darin wohnen darf? Und wenn Jesus in uns wohnt, haben wir eine unsterbliche Hoffnung. Und darum zum Schluss noch ein klitzekleiner Punkt. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Hoffnung. Verlasst euch drauf. Es kommt der Tag, an dem es überhaupt keine Stacheln mehr geben wird. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift bei den Propheten steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen. Herr Jesus Christus, das war ziemlich viel heute Nachmittag. Aber mach uns den einen Gedanken, den du uns wichtig gemacht hast, auch morgen wichtig und übermorgen. Lass uns diesen einen Gedanken, den du lebendig hast werden lassen in unserem Herzen, mitnehmen in unser Leben. Du verlangst nichts Großartiges von uns, sondern du willst dich offenbaren mitten in unserem dornigen, stacheligen Leben. Willst deine Herrlichkeit darin offenbaren und uns in deinen Dienst stellen. Zeig du jedem von uns, was für ihn dran ist, wie er dir dienen kann, in der Ehe, in Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft und Freundschaft. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du in unserem Dornbusch brennst. Amen. So, nun noch ein Lied zum Schluss. Die Nummer 300, Jesus ist immer noch größer. Noch ein paar kleine Ankündigungen. Am kommenden Mittwoch ist wieder der Bibelstudienkreis, der sogenannte Mittwochkreis, um 20 Uhr in der Sonnenbergstraße 23 im Sonnenberg-Mutterhaus. Herzliche Einladung. Letzte Woche hat für die Muslime der Fastenmonat Ramadan begonnen. Und da kommt jedes Jahr ein hilfreiches Heft heraus mit dem Titel 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Und im Untertitel heißt es, Gebet verändert die Welt und uns dazu. Sie können es als Ihre persönliche Gebetshilfe auch für die Gebetsgemeinschaft verbringen. Für sich persönlich und für die Gebetsgemeinschaft da draußen auf dem Tisch liegen Exemplare. Das Bibelschuljahr geht seinem Ende entgegen. Deshalb ist nächsten Sonntag hier mit Ihnen zusammen schon ein Teil der Abschlussfeier der Bibelschule. Dekan Klaus-Dieter Stoll wird die Predigt halten und wir laden Sie ganz, ganz herzlich dazu ein. Ja, bleibt mir nur noch Ihnen einen ganz gesegneten und guten Sonntag zu wünschen und einen Start mit Jesus in die neue Woche. Wiedersehen.